Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr. Hier sind die Frühinformationen von heute Morgen. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. In der französischen Stadt Toulouse belagert die Polizei weiterhin den mutmaßlichen islamistischen Attentäter in seinem Haus. Über die Zukunft des AKW Mühleberg soll das Bundesgericht entscheiden, findet das Umweltdepartement und zieht den Schließungsentscheid des Verwaltungsgerichts weiter. Und ein begnadeter Jasser und leidenschaftlicher Jäger soll neuer Präsident der BDP werden. Martin Landolt, Nationalrat aus dem Kanton Glarus, ist so gut wie gewählt. Guten Morgen. Wir beginnen mit dem Wichtigsten in Kürze. Andrea Jost hat die Nachrichten.
In der französischen Stadt Toulouse wird nach wie vor das Haus belagert, in dem sich der mutmaßliche Attentäter aufhält. Bislang hat der 24-Jährige nicht aufgegeben. Er verschanzt sich nun schon seit über 24 Stunden. In der Nacht gab es Gerüchte, man habe Schüsse und Explosionen gehört. Das Innenministerium gab lediglich bekannt, man versuche, den schwer bewaffneten Mann zu ermüden. So habe man etwa die Strom- und Gasversorgung im Haus unterbrochen. Im westafrikanischen Mali haben meuternde Soldaten den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bamako angegriffen. Laut Augenzeugen kam es zu heftigen Schusswechseln. Über die Lage im Palast herrscht Unklarheit. Mehrere Medien berichteten, es handle sich möglicherweise um einen Putschversuch. Nach der Betreiberin BKW zieht nun auch das eidgenössische Energiedepartement UVEC das Gerichtsurteil zum Kernkraftwerk Mühleberg weiter. Das UVEC möchte vom Bundesgericht insbesondere eine Antwort auf die Frage, wie die Aufgaben verteilt werden sollen zwischen dem Departement und der Nuklearaufsicht ENSE. Die baldige und definitive Beantwortung dieser und anderer Fragen liege im Interesse der Schweizer Energiepolitik und der Öffentlichkeit, so das UVEC. Der Glaner Nationalrat Martin Landolt bleibt der einzige Kandidat für das Präsidium der Bürgerlich-Demokratischen Partei BDP. Nach dem Berner Nationalrat Lorenz Hesk hat gestern auch der Berner Ständerat Werner Luginbühl eine Kandidatur abgelehnt. Damit ist Martin Landolt als Nachfolger von Hans Grunde so gut wie gesetzt, wie BDP-Fraktionspräsident Hans-Jörg Hassler gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigte. Der Architekt und Kunstmäzen Bruno Giacometti ist im Alter von 105 Jahren in Zollikon im Kanton Zürich gestorben. Das teilten die Zürcher Kunstgesellschaft und die Alberto Giacometti Stiftung mit. Bruno Giacometti war der jüngste Bruder von Bildhauer Alberto Giacometti. Er kreierte zahlreiche öffentliche Bauten im In- und Ausland. Fußball. Im Cup-Viertelfinal setzte sich der FC Basel gegen Lausanne Sport mit 5:2 durch und steht damit im Halbfinal. Ebenfalls für den Halbfinal qualifizieren konnten sich Winterthur und der FC Sion. Winterthur gewann gegen St. Gallen mit 5:4 nach Penaltyschießen und Sion siegte auswärts gegen Biel mit 3:1. Bereits gestern qualifizierte sich Luzern mit einem 3:0 Sieg gegen die Grasshoppers. Im Halbfinal am 11. April trifft Sion auf Luzern und Winterthur auf Basel. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.125 Punkten, minus 0,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.072 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 91,14 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,62 beziehungsweise zu einem Dollar 32,33. Das Wetter: viel Sonnenschein, in der Romandie einige Schleierwolken. Am Nachmittag 17 bis 21 Grad warm.
Es ist 6:04. Sie hören heute Morgen. In der südwestfranzösischen Stadt Toulouse dauert der Nervenkrieg zwischen der Polizei und dem mutmaßlichen islamistischen Attentäter an. Seit nunmehr 27 Stunden belagert die Polizei die Wohnung des Verdächtigen. Dieser hat seine wiederholten Versprechen, er wolle sich ergeben, bisher nicht erfüllt. Rudi Mäder in Paris, was weiß man über die Ereignisse in Toulouse während der Nacht?
Ja, wie Sie sagen, ist ein Nervenkrieg im Gang. Die Polizei stellte gestern Abend das Licht im ganzen Quartier ab und Radio- und Fernsehsender berichteten dann, Ein Angriff der Spezialeinheiten stehe unmittelbar bevor. Die Elitepolizisten hielten sich in voller Kampfmontur bereit und man geht davon aus, dass der Verdächtige zumindest Radio hören kann mit einem Batterieradio. Fernsehen kann er nicht schauen ohne Strom. Aber man versucht wirklich mit allen Mitteln den Druck auf ihn zu erhöhen. Vor Mitternacht waren dann mehrere Explosionen zu hören. Auch heute früh waren erneut Detonationen zu hören, möglicherweise auch Schüsse. Also man versucht wirklich den Druck auf ihn zu erhöhen.
Das heißt, die Polizei verfolgt ganz offensichtlich eine Zermürbungstaktik.
Genau, man will ihn hindern, daran zu schlafen. Die Aktion dauert nun seit 27 Stunden an. Der Verdächtige ist schwer bewaffnet und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auch Sprengstoff besitzt. Die Polizei hat im Auto des Bruders Spuren von Substanzen gefunden, aus denen eine Bombe gebastelt werden kann. Und man muss wohl davon ausgehen, dass er bei einem Angriff versuchen wird, möglichst viele Polizisten zu töten. Er zeigte auch nie Reue für seine Taten. Er bedauerte nur, dass es ihm nicht gelungen ist, noch mehr Menschen umzubringen.
Was lässt sich über die Absichten des mutmaßlichen Attentäters sagen? Was könnte er im Schilde führen?
Er hat ganz offenbar ein großes Bedürfnis, sich mitzuteilen, seine Taten zu erklären. Er spricht sehr viel. Ein Selbstmord scheint deshalb den Ermittlern unwahrscheinlich. Und er versucht ja auch seinen Taten aus seiner Sicht eine Art höheren Sinn zu geben, indem er eben sagt, er sei ein heiliger Krieger, er gehöre zu Al-Qaida. Experten warnen allerdings, Al-Qaida existiere als zentralistische Organisation gar nicht mehr. Sie sehen in diesem mutmaßlichen Attentäter eher einen Einzelgänger, der sich selbst eine Mission gegeben hat und höchstens ideologisch, geistig, aber nicht operationell mit Al-Qaida verbunden ist.
Das waren Informationen direkt aus Paris von unserem Frankreich-Korrespondenten Rudi Meder. Das Atomkraftwerk Mühleberg muss im Sommer nächsten Jahres vom Netz aus Sicherheitsgründen, so hat es vor zwei Wochen das Bundesverwaltungsgericht entschieden und damit einen Entscheid des Umweltdepartements UVEC umgestoßen. Dieses hatte dem AKW eine unbefristete Betriebsbewilligung erteilt. Das Departement von Doris Leuthard will die Schlappe vor Gericht aber nicht hinnehmen und zieht, wie die Mühlebergbetreiberin BKW, vor Bundesgericht. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Die Richter am Bundesverwaltungsgericht haben in ihrem Mühleberg-Urteil das Umweltdepartement UVEC deutlich kritisiert. Das UVEC habe sich allein auf die Einschätzungen der Atomaufsichtsbehörde ENSI gestützt, als es vor über zwei Jahren das AKW Mühleberg als sicher beurteilte. Die Richter kamen zum Schluss, das UVEC dürfe sich sehr wohl auf die Aufsichtsbehörde beziehen, aber nicht nur. Zitat:
Jedoch kommt das UVEC nicht umhin, sich kritisch und eigenständig mit den aufgeworfenen Fragen auseinanderzusetzen.
Konkret, das Umweltdepartement UVEC hätte die Sicherheitsfragen rund um das AKW Mühleberg auch noch selbst beurteilen müssen. Doch das Departement von Bundesrätin Doris Leuthard lässt sich von der richterlichen Kritik nicht beeindrucken und zieht nun das Urteil weiter ans Bundesgericht. Es wäre falsch, wenn auch noch das UVEC eigenständig Sicherheitsfragen beurteilen müsste, sagt Sprecher Peter Frey.
Das würde den Aufbau umfangreicher Fachkompetenzen in einer ganz neu zu bildenden Sicherheitsabteilung innerhalb des UVEC zur Folge haben. Das UVEC erachtet es bislang als zentral, dass diese Aufgabe allein von einer unabhängigen, selbstständigen Aufsichtsbehörde wahrgenommen wird.
Nach der Mühleberg-Betreiberin BKW sind es nun mit dem UVEC gleich zwei Parteien, die sich vor Bundesgericht wehren. Die Richter in Lausanne müssen nun entscheiden, ob künftig nebst der Aufsichtsbehörde ENSI auch das Umweltdepartement eigenständig Sicherheitsfragen beurteilen muss. Und vor allem müssen die Richter entscheiden, ob das AKW Mühleberg nun tatsächlich vom Netz muss im Sommer nächsten Jahres.
Die Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz, BDP, sucht einen neuen Präsidenten. Gewählt wird zwar erst in anderthalb Monaten, aber nachdem gestern auch der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl abgesagt hat, ist klar, der neue BDP-Chef heisst Martin Landolt. Landolt kommt aus dem Kanton Glarus, sitzt seit drei Jahren im Nationalrat und hat für einen BDPler erstaunlich gute Kontakte zur SVP. Inlandredaktor Christian von Burg.
Martin Landolt galt für das BDP-Präsidium von Beginn weg als stärkste Trumpfkarte. Weil jetzt alle anderen BDP-Parlamentarier abgesagt haben, ist das Spiel schon vorzeitig entschieden. Fraktionspräsident Hans-Jörg Hassler sagt über den Kandidaten Landolt:
Er ist unbestritten in unseren Reihen und in der BDP und ich bin auch sicher, dass er gewählt wird, ohne Zweifel.
Bisher kennt man ihn kaum, den Mann, der nach Hans Grunder das neue Aushängeschild der BDP werden soll. Er ist 44 Jahre alt, Vater dreier Töchter, Jasskönig im Parlament und begeisterter Jäger. Aber die mangelnde Bekanntheit sollte kein Problem sein, das sagt der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl, der selber nun auf das Präsidium verzichtet.
Herr Grunder hat man auch nicht gekannt, bevor er Präsident der BDP wurde. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass Herr Landolt rasch in diese Rolle hineinwachsen wird.
Denn Landolt sei sehr kommunikativ, intelligent und umgänglich. Das erfährt man auf allen Seiten, wenn man sich unter Parlamentariern umhört. Auch zur SVP habe er unterdessen, anders als Hans Grunder, ein ziemlich entspanntes Verhältnis. Nicht nur die Koalition in der Mitte, sondern auch die Koalition mit der FDP und der SVP dürfte also öfter zum Tragen kommen. Der Glarner SVP-Ständerat Thies Jenny hat die politische Laufbahn von Landolt aus nächster Nähe erlebt. Er verteilt Bestnoten im Voraus.
Für die Sache und für die Politik der Schweiz ist das sehr gut, weil Martin Landolt wird das Präsidium mit Bravour wahrnehmen und wird auch den Stachel, der zwischen BDP und SVP geherrscht hat, wird er ziehen.
Einfach dürfte die Arbeit des neuen BDP-Mannes aber nicht werden. Denn nach dem Erfolg bei den nationalen Wahlen und der Wiederwahl von Evelyn Widmer-Schlumpf ist jetzt wieder politischer Alltag eingekehrt. Und die Partei, die sich in vielen Fragen deckungsgleich mit der CVP und den Grünliberalen in der politischen Mitte bewegt, wird weiter beweisen müssen, dass es sie wirklich braucht. Landolt stimmt dem zu.
Andererseits haben eben genau die Wahlen gezeigt, dass wir durchaus noch Potenzial haben, dass wir noch in verschiedenen Kantonen nicht präsent sind. Dort gibt es durchaus noch Wachstumspotenzial für uns.
Etwa in Basel-Land, Thurgau und der Romandie. Und dann gibt es auch noch ein Parteiprogramm, das bis jetzt erst im Rohbau besteht. Viel Zeit bleibt da nicht mehr zum Jassen.
Es ist 6:12. In Italien sind die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Regierung über eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes gescheitert. Doch Regierungschef Mario Monti will hart bleiben. Die ex-kommunistische Gewerkschaft CGIL will nun ihre Basis mobilisieren und ruft zu Massenstreiks auf. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Dass die einst kommunistische Gewerkschaft CGIL jemals Ja sagen würde zur Liberalisierung des überregulierten italienischen Arbeitsmarktes, daran glaubte niemand wirklich, denn viele der heute überholt wirkenden Regelungen hat sie in den 70er und 80er Jahren selber erkämpft. So überrascht es nicht, dass Susanna Camusso, die Chefin der CGIL, gestern Abend verlauten ließ:
La riforma sul mercato del lavoro è quello dei licenziamenti. È evidente che noi faremo tutto ciò che serve per contrastare questa riforma.
Die Regierung wolle nur eines: Entlassungen vereinfachen. Logisch werde sie so eine Reform bekämpfen. Die CGIL will nun die Massen mobilisieren. 1 Million Unterschriften will sie in Rekordzeit gegen die Reform sammeln. In den Firmen, aber auch in Gemeinden und Städten soll es Versammlungen und Aufklärungskampagnen geben. Krönender Abschluss soll ein 16-stündiger Generalstreik sein. Regierungschef Mario Monti wusste, dass die CGIL so reagieren würde. Trotzdem blieb er hart. Gebetsmühlenartig hatte er verlangt, dass der rigide Kündigungsschutz gelockert werden müsse. Nur so würden die Unternehmen aufhören, Mitarbeiter schwarz anzustellen. Dass Monti sich von den Protesten der CGIL nicht beeinflussen lassen will, ist ein Novum in der italienischen Politik. Sowohl Silvio Berlusconi als auch linke Regierungen ließen das Thema Arbeitsmarktreform immer und sofort fallen. Kaum hatte die CGIL mit der Peitsche geknallt und Nein gesagt. Zu mächtig erschien ihnen die Gewerkschaft. Monti indes ist politisch weniger verwundbar. Seine Technokratenregierung wird von links und rechts gestützt. Selbst wenn Teile der Linken ihm nun das Vertrauen entziehen, dürfte er über genügend Rückhalt im Parlament verfügen. Schlau hat er deshalb erklärt, dass das Parlament über die Reform entscheiden solle und nicht der Verhandlungstisch mit der renitenten CGIL. Die Chance, dass das Parlament ihm folgt, dürfte intakt sein.
Das war ein Beitrag von Massimo Agostinis in Rom. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Simone Weber, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.